Big Show 684 bei Sportradio 360. Wir eröffnen mit Fußball und wir haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas.
Hallo.
Dann haben wir Thomas Böker vom Kicker. Hallo Thomas.
Hallo.
Und wir haben Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Christian.
Hallo, servus.
Ja, Andreas, ich wandere Anfang der Woche über die Fußball-News und muss dann, als ich die News zum VfL Bochum sehe, direkt an dich denken. Wir wissen, jede Trainerentlassung während der Saison sorgt bei dir immer wieder für Kopfschütteln. Besonders wenn sie früh sind. Jetzt haben wir beim VfL Bochum nicht nur eine Trainerentlassung, Peter Zeidler wurde entlassen, sondern auch der Sportdirektor, der auch erst seit 3 Monaten im Amt war, wurde gleich mit entlassen bei einem Verein, der ein paar Spieler verloren hat und jetzt nicht das riesige Geld hat, um groß auf Shoppingtour zu gehen. Also alles einmal auf Null. Jetzt Andreas, als du das gehört hast, wie groß war das Kopfschütteln?
Also ich muss eins dazu sagen, weil so wie du das jetzt formuliert hast, ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Jede Trainerentlassung während einer Saison, das gilt vielleicht beim American Football. Beim Fußball ist es jetzt nicht ganz so.
Ja. Dass da jede aber nach 7 Spielen ist schon Spielen ist schon früh mit einem neuen Sportdirektor.
Genau. Ne? Also, das ist ein grundsätzliches Problem. Es ist ein grundsätzliches Problem, weil die halt quasi die Neustart-Taste gedrückt haben vor der Saison, um jetzt nach 7 Spielen zu sagen, aber doch nicht gut, jetzt probieren wir es nochmal neu. Was wir natürlich nicht wissen, wenn wir von außen drauf schauen, es könnte ja auch sein, dass der Plan des VfL erstmal war, nur den Trainer zu entlassen und der Sportdirektor, der mitgekommen ist, mit dem Trainer gesagt hat, das mache ich nicht. Also wenn, dann müsst ihr uns beide feuern. Sowas ist auch schon vorgekommen in der Geschichte der Menschheit. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, man kann nachvollziehen, wenn man auf die Tabelle schaut, Bochum hat einen einzigen Punkt geholt aus 7 Spielen. Das ist jetzt erstmal, wie man es dreht und wendet, schlecht. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise sagen, wir reden vom VfL Bochum, der Ende der vergangenen Saison mit sehr viel Ach und Krach und gerade so und nach einem mittleren Wunder noch den Klassenerhalt in der Relegation geschafft hat und seitdem nicht besser geworden ist, personell. Und dann muss man halt auch schon die realistische Frage oder die Frage stellen, wie realistisch schätzen die sich eigentlich selber ein? Was haben die gedacht, was in dieser Saison passiert? Ich meine, sie sind jetzt im Moment 3 Punkte hinter dem 16. Platz, dem Relegationsplatz, wo St. Pauli steht. Der Aufsteiger Holstein Kiel ist noch zwischen ihnen und St. Pauli. Und sind wir mal ganz ehrlich, besser als Platz 16 hätte ich die in dieser Saison auch nicht eingeschätzt. Aber wie das dann halt so ist, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, dann kann man ja nicht alle Spieler feuern. Und die Denkweise in den Fußballvereinen ist ja dann auch immer, ja, wir müssen aber alles versuchen. Und wenn wir nicht die Spieler feuern können, da heißt alles versuchen, dann feuern wir halt den einen Trainer. Und der Sportdirektor, wie gesagt, was da im Innenleben passiert ist, kann man ja von außen nicht so richtig gut beurteilen. Es sieht nie gut aus, wenn man so früh an der Reißleine zieht. Und wir haben auch schon Situationen erlebt, wo Vereine, die schwer in die Saison gekommen sind, die Geduld bewahrt haben und dann am Ende dafür belohnt wurden. Aber dafür gibt es natürlich keine Garantie. Und wenn man da ein bisschen ungeduldig ist, dann passiert sowas halt. Aber ja. Also das allergrößte Verständnis habe ich nicht, aber nachdem in den 2 Wochen vorher schon über den Trainer diskutiert wurde, war ich jetzt auch nicht wirklich überrascht, weil das hatte sich halt schon angedeutet.
Thomas, was waren deine Erwartungen vor der Saison in den VfL Bochum und wie sehr weicht die Realität davon ab?
Ja, also Andreas hat es ja gerade schon gesagt, die haben durch ein kleines bis mittelgroßes Wunder den Klassenerhalt noch geschafft in der Relegation. Im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf waren eigentlich mehr oder weniger weg und haben dann einen großen Umbruch vollzogen. Das darf man ja nicht vergessen. Die haben, würde mal sagen, weiß nicht, gefühlt 10 Spieler gehen lassen und 10 Spieler geholt ungefähr, plus minus. Und dementsprechend braucht sowas natürlich auch Zeit, plus neuem Trainer und dessen Idee und Vorstellungen und so weiter. Und von daher konnte man jetzt auch nicht erwarten, dass das alles sofort reibungslos funktioniert. Aber ein paar Punkte mehr hätte man sich natürlich schon erhofft und erwartet aus Bochumer Sicht, vor allem in den Heimspielen, was ja bisher auch immer die große Stärke war, dass man da dann die Sachen dann meistens korrigiert hat und so zumindest letzte Saison irgendwie noch den direkten Abstieg verhindert hat. Und dementsprechend fehlen diese Punkte jetzt aber, auch die zu Hause. Und daher ist der Schritt dann irgendwann vielleicht unumgänglich. Ob er so früh kommen muss, weiß ich nicht. Habe jetzt keinen so großen Einblick, aber die reinen Fakten können das schon stützen, so eine Entscheidung. Grundsätzlich muss man sich dann fragen, wie viel Zeit gibt man grundsätzlich einem, nicht nur einem neuen Trainer, sondern dann in dem Fall auch einer mehr oder weniger neuen Mannschaft, einem neuen Projekt. Und ja, wahrscheinlich hat man diese Zeit nicht, selbst wenn man bemüht ist, die vorher etwas großzügiger zu veranschlagen.
Ja, jetzt braucht es halt einen neuen Sportdirektor, dann einen neuen Trainer, Christian, und dann hoffen, dass es besser wird mit den weiterhin gegebenen Umständen. Also es ist ja nicht so, die magische Hand wird da ja nicht kommen.
Nee, an der grundsätzlichen Lage, glaube ich, ändert sich auch, ja, an der Schwierigkeit der Aufgabe wird sich auch erstmal nicht viel ändern, das ist klar. Aber ich glaube, es ist halt oft der klassische Reflex, wenn man sich eben auch die Tabelle nochmal anschaut. Klar, auf St. Pauli, also auf dem Relegationsrang, sind es nur 3 Punkte. Das ist ja noch, würde ich sagen, in Reichweite. Aber auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz sind es halt schon 6 Punkte. Und nach 7 Spielen schon dieses 6-Punkte-Rückstand zu haben, ja, ich glaube, das triggert dann halt oft Clubführungen und löst dann sowas aus von wegen, oh mein Gott, es sind erst 7 Spiele gespielt, wir sind aber schon 6 Punkte hinter dem Retten, also hinter dem komplett rettenden Ufer. Da entsteht dann halt oft so eine Dynamik, glaube ich, unabhängig vom Club oder unabhängig ja von den Standorten, die dann Entscheider vielleicht ziemlich schnell nervös machen lässt. Und vielleicht, jetzt, ich habe da auch nicht die tiefen Einblicke, aber vielleicht ist halt auch ein Gedanke dahinter, lieber so etwas dann früher zu machen, als sich das Ganze jetzt vielleicht doch noch 2, 3, 4 Spiele anzuschauen, und dann womöglich noch einen größeren Rückstand zu haben und sozusagen noch mehr unter Zugzwang zu sein. Ich muss nur ganz kurz, als Andreas vorhin ge gesagt hat, ja, wegen der wenig Spiele, die ein Trainer bekommt, da musste ich kurz innerlich grinsen, denn ich habe an Daniele De Rossi bei der Roma gedacht. Der hat in der Saison 4 Spiele bekommen und dann war das Ganze Schluss. Also es gibt auch ligenübergreifend immer wieder Beispiele von, ja, sage ich mal, sehr frühen Trainerwechseln, wo man sich manchmal große Fragen stellen kann.
Und das war noch eine Vereinslegende im
Das kommt
Gegensatz
noch
zu Peter
dazu.
Seidler
Genau.
in
Genau.
Bochum.
Da muss
Also eine
aber
ganz
menschlich
andere.
irgendwas gewesen sein, oder?
Also eine ganz andere Gemengelage. Ich will das jetzt nicht überhaupt nicht miteinander vergleichen. Nee, menschlich weniger. Da könnte man jetzt eine Sondersendung machen. Da ist halt eine Clubführung, die mit amerikanischen Besitzern, die dann ja da womöglich, sag ich mal, nicht die rationale Entscheidung getroffen hat und dementsprechend da das Ganze auf eine ganz andere Schiene bekommen hat. Aber eben, wie gesagt, also 0,0 Vergleich, das sind wirklich, die zwei Situationen haben nichts miteinander zu tun. Aber wie gesagt, ich musste nur kurz grinsen, weil ich dachte mir, ja, Daniele De Rossi wäre froh gewesen, wenn er 7 Spiele gehabt hätte in dieser Saison. Ja, so kann es halt auch manchmal gehen.
Es waren ja sogar 8 Pflichtspiele mit der Pokalniederlage. Aber ja.
Ja.
Aber was man fairerweise sagen muss, die Bochumer, ich habe die beim Spiel in Dortmund gesehen, die haben richtig gut gespielt, haben 2-0 geführt und hätten das 3-0 machen können und verlieren
Ja.
das Spiel am Ende. Und möglicherweise ist dieses Nicht-Erzielen des 3-0 in dem Moment auch ein Knackpunkt dann für die Mannschaft und in dem Fall dann auch für den Trainer gewesen, weil dann geht das Spiel höchstwahrscheinlich nicht verloren, wir wissen es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit war schon größer, nach dem 3-0 dann das nach Hause zu bringen, irgendwie zumindest vielleicht mit dem Unentschieden. Und so war es dann am Ende doch demoralisierend. Aber bis zu diesem Moment haben die richtig guten Fußball gespielt. Das war nicht einfach irgendwie, dass das zufällig auf einmal 2-0 für Bochum stand, sondern die waren richtig gut. Und da war auch was zu erkennen, was die machen wollen. Und haben das dann auch in dem Spiel dann auch in Tore umgemünzt. Also es kann nicht immer alles schlecht gewesen sein, aber es hängt dann manchmal von solchen Momenten ab, die das Ganze in die eine oder andere Richtung dann lenken, was natürlich dann nicht ausschlaggebend war jetzt für die Entscheidung. Aber das wäre vielleicht ein Wendepunkt gewesen, der nicht eingetroffen ist.
Apropos, das ist ja ein fantastischer Übergang, den Thomas da liefert. Wir verlassen mal den VfL Bochum und die Gefahr, in die zweite Liga zu rutschen, und dann hüpfen wir mal Richtung Champions League, Thomas. Apropos 2-0 geführt und dann doch noch enttäuschend verloren. Da sind wir bei Borussia Dortmund. 2-0 in Madrid geführt bei der Wiederauflage vom Champions League Finale, und dann steht es irgendwann 2-2, und dann denkt man sich, okay, dass es am Ende 2-5 stand, ist dann schon übel.
Ja, natürlich ist das dann übel aus Dortmunder Sicht, aber es war, ich fand in dem Moment, wo dann das 2-2 fiel, war es nicht mehr überraschend. Vielleicht dann, ja, 5-2 vielleicht schon, aber das Real, das dann noch komplett drehen würde, war irgendwo abzusehen, auch wenn Dortmund da auch trotzdem noch die Chance hatte, selber das 3-2 zu machen, eine große Chance sogar. Aber insgesamt der Verlauf der zweiten Halbzeit, diese Wucht, die da entwickelt wurde von Real, und die schlechte Reaktion darauf der Dortmunder, die auch analog umgekehrt zu Bochum selber auch nicht zufällig 2-0 geführt haben, sondern es auch bis dahin richtig gut gemacht haben und dann aber eben einen anderen Weg in der zweiten Halbzeit gewählt haben, der dann nicht zum Erfolg geführt hat. Das war dann schon natürlich unterm Strich unnötig, wie die erste Halbzeit gezeigt hat, aber es war dann wahrscheinlich mit der Klasse von Real, mit der Historie, mit dem Stadion, mit dem Spielverlauf, war es dann, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten, und ob es dann am Ende 3-4 oder 5-2 ist, ist dann auch nicht mehr wichtig, was das einzelne Spiel angeht, für die Tabelle natürlich schon, aber letztlich war abzusehen, meiner Ansicht nach, dass das Real das noch komplett drehen würde, wenn sie da in diesen Flow kommen.
Ja, und dann denkt man erst, Christian, vielleicht wackelt Real doch noch, verlieren in Lille, dann 0-2 zur Halbzeit hinten, aber doch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, das passende Wort, das Thomas gerade verwendet hat, war diese Wucht, die Real da wirklich in der zweiten Hälfte entwickelt hat. Also sowohl quasi auf dem Feld als dann auch wieder mit diesem ganzen Stadion, also dieses Zusammenspiel. Man muss ja fairerweise dazu sagen, sie hatten ja in der ersten Hälfte auch schon 2-3 Riesendinger. Also da hätte es ja auch nicht unbedingt beim 2-0 für Dortmund bleiben müssen. Dann haben sie es halt in der zweiten Hälfte gedreht. Aber das finde ich, ist schon immer wieder beeindruckend, dass Real dann in gewissen Momenten, dass da so eine Energie entsteht. Ich finde, man muss ja nur an die Gesichter zum Beispiel von Rüdiger oder auch von Vini Junior schauen, was dann mit dieser Mannschaft passiert, eben in diesem Umfeld zu Hause. Und da bin ich auch völlig bei Thomas, da hat man das Gefühl, dass wenn die mal so ins Rollen kommen, dann reichen denen halt auch 45 Minuten. Also die können dich da dann halt auch überfahren. Ja, und ob es dann am Ende noch eins mehr, eins weniger ist, ist dann eh schon egal. Aber das muss ich sagen, das war wirklich für mich so eine Erkenntnis. Ich tue mich noch so ein bisschen schwer, das neue Champions League-Format irgendwie zu greifen. Ich glaube, da braucht es auch noch ein paar Spiele, bis man da ein vollständiges Gefühl kriegt. Aber was mir eben schon Freude bereitet, ist eben genau, dass diese Momente wie Real Dortmund da eben, wie diese Wucht, die Real da erzeugt hat, oder auch die Energie, wenn ich zurückdenke, im zweiten Spieltag Leipzig-Juve, dass da auch so eine spezielle Energie entstanden ist. Das freut mich dann, dass das quasi erstmal weiter transportiert wird, auch ins neue System. Weil ich glaube, am Ende, auch weil wir es gerade hatten, ja klar, fehlen dir jetzt Punkte oder vielleicht ein Punkt aus Dortmunds Sicht, den du hättest mitnehmen können. Aber ganz ehrlich, dadurch, dass 24 Mannschaften weiterkommen, ich glaube, dass keine der Mannschaften, über die wir jetzt da sprechen werden, ein Problem haben werden, unter die ersten 24 reinzukommen. Klar kann man dann sagen, es wäre noch schöner, wenn man unter die Top 8 reinkommt, aber im Endeffekt, selbst wenn man unter die Top 24 kommt, dann hat man halt dieses 16. Finale mehr, und wenn man das gewinnt, ist man auch genau da, wo alle anderen sind. Also ich glaube, auch selbst wenn man Spiele verliert, wie man jetzt auch später dann, wenn wir zu den Bayern kommen werden, ja, das sind dann 3 Punkte weniger oder bei den Bayern jetzt sogar schon 2 Niederlagen. Aber mit dem neuen System haben die, glaube ich, wiegen die bei weitem nicht so schwer wie eine Niederlage womöglich in der Gruppenphase früher beim alten System wiegen konnte.
Borussia Dortmund, Entschuldigung, aktuell auf Platz 11 mit 6 Punkten. Wenn wir schon im Westen sind, dann bleiben wir hier auch und schließen das dann ab. Andreas, Bayer Leverkusen ist im Augenblick Sechster.
Ganz kurze Frage zu Borussia Dortmund, weil alles, was ich nach, ich habe nur eine Zusammenfassung von dem Spiel gesehen, alles, was ich nachher gehört habe, war der Trainer war schuld. Und mit seinen defensiven Auswechslungen im zweiten Durchgang, und da ich ja jetzt persönlich das Spiel, wie gesagt, nicht über volle Länge geschaut habe, was meinen denn die anderen zu dieser These, dass die Umstellung auf Fünferkette dann nach 60 Minuten oder knapp 60 Minuten der entscheidende Faktor war?
Ja, er hat ja selber gesagt, wenn man danach 5 Gegentore kassiert, dann war es nicht wichtig. Ich finde, man macht es sich immer ein bisschen zu einfach, wenn man es so pauschalisiert, weil man muss das, glaube ich, dann im Gesamtmannschaftsgefüge sehen und wie man dann gemeinsam verteidigt oder eben nicht verteidigt. Und das ist dann nicht nur, sind dann nicht nur die 5 hinten, sondern es ist dann auch, da fehlt dann etwas weiter vorne Zugriff. Dann wurden auch teilweise die Flügel nach und nach dann ausgewechselt. Dann fehlt dir vorne direkt außen der Zugriff und so weiter. Und deswegen hat das dann so seinen Lauf genommen, hat sicherlich dann auch dazu beigetragen, ob es der alleinige Grund war, wage ich zu bezweifeln, weil da gehört schon ein bisschen mehr dazu, dann um 5 Gegentore zu kriegen. Es ist blöd in dem Moment, weil der Trainer hatte eine Idee, hat sich das so dann eben vorgestellt, hat das auch begründet. Und es ist dann eben nicht aufgegangen und dementsprechend hat er selber eingestanden, dass es dann nicht gut war. Aber für mich war das nicht das alleinige Merkmal, warum das Spiel dann noch verloren wurde, sondern da haben die anderen Faktoren dann eben, die wir gerade genannt haben, auch eine Rolle gespielt.
Gut, dann noch kurz zu Leverkusen. Im Spitzenspiel möchte man fast sagen, gegen Stade Brest laut Tabelle, Andreas, jetzt 1:1 gespielt, Bayer Leverkusen, also jetzt nach 2 Siegen, jetzt mal der erste Punktverlust, aber im Augenblick das bestplatzierte deutsche Team in dieser 36er-Tabelle. Was nehmen wir aus dem Spiel mit, Andreas?
Ja, auch eins, dass ich nicht über die volle Zeit geschaut habe. Ja, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Also ich glaube, es war ein erwartet schweres Auswärtsspiel, weil Stade Brest in der Liga ziemlich gut drauf ist. Und die haben es Bayer Leverkusen schwer gemacht. Und Leverkusen hat nicht so richtig viel Dominanz ausstrahlen können. Und was auch nicht funktioniert hat nach Leverkusener Führung, dass sie in der zweiten Halbzeit, so wie in der vergangenen Saison, nochmal so eine richtige Druckphase aufbauen konnten, wo sie den Gegner hinten eingeschnürt haben und dann ja eben auch noch häufig erfolgreich gewesen sind. Also es war schon eine andere Sorte von Spiel für Bayer Leverkusen, aber ich denke, unterm Strich ein Auswärtsunentschieden in der Champions League ist dann schon auch okay. Aber was wir halt bei Leverkusen sehen, ist, die Magie der letzten Saison ist noch nicht wieder da. Aber unter diesem Gesichtspunkt würde ich auch sagen, ist es dann halt auch okay, wenn man dann in Frankreich mal ein Unentschieden mitnimmt in der Champions League.
Andere Meinung zu diesem Spiel? Nicht? Okay, dann machen wir eine kurze Pause und dann reden wir über das, was wahrscheinlich viele beschäftigt heute Morgen, das Spiel Bayern gegen Barcelona. Bis gleich.